Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Heiter bis Hypochondrisch. Mein Name ist Sebastian Maus.
Mein Name ist Stefan Horn.
Und wir freuen uns heute, den Herrn Professor Lina bei uns im Studio zu haben. Und ich glaube, bevor ich viele Worte verliere, darf sich Herr Professor Lina einfach mal selber vorstellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich leite am Marienhospital in Stuttgart die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und wir behandeln sehr viele Verletzte, insbesondere auch sehr viele ältere Patienten mit osteoporotischen Knochenbrüchen. Und angeschlossen an unsere Klinik ist auch ein sogenanntes osteologisches Schwerpunktzentrum, das einzige in einer Klinik in Baden-Württemberg, und wir behandeln dort eben die zugrunde liegende Osteoporose, die eben die Patienten mit den Knochenbrüchen zu uns führt. Also nicht nur operative Behandlung mit Platten und Nägeln, sondern auch die Behandlung der Grunderkrankung der Osteoporose.
Das heißt, ein Unfallchirurg übernimmt internistische Therapien.
Naja, so kann man es natürlich sagen, aber nur deswegen, weil die Internisten es nicht machen. Nee, es ist so, ich vertrete die Meinung, dass als Orthopäde und Unfallchirurg der Knochen unser Organ ist, und es ist nicht damit getan, Platten und Nägel an den Knochen ranzuschrauben, sondern man muss dann auch eben Krankheiten behandeln, die der Knochen hat. Und eine der wichtigsten Erkrankungen ist eben die Osteoporose. Und es ist so bei der Osteoporose aktuell, dass eben nur oder wenige Patienten eine Osteoporosebehandlung bekommen, weil jeder denkt, der andere würde es machen. Also der Unfallchirurg denkt, der niedergelassene Orthopäde macht es, der niedergelassene Orthopäde denkt, dass es der Hausarzt macht. Und so ist der Patient verschwindet praktisch in so einem Bermuda-Dreieck. Und deswegen ist eben wichtig, dass man die Patienten gleich während des stationären Aufenthaltes identifiziert und dann einer Behandlung zuführt.
Deswegen war ich gerade so überrascht, dass Sie sagten, das ist das einzige osteologische Zentrum an einer Klinik in Baden-Württemberg. Lohnt sich das nicht finanziell oder warum?
Also finanziell lohnt sich's nicht, weil man sehr viel Zeit, insbesondere in der Anfangsphase, für die Patienten aufwenden muss. Also man muss längere Gespräche führen, insbesondere wenn es darum geht, die Behandlung eben festzulegen, gemeinsam mit dem Patienten oder dem Patienten zu beraten, welche Behandlung für ihn am besten ist. Und die Behandlung an sich ist jetzt nicht so lukrativ wie andere Behandlungen. Deswegen machen das wahrscheinlich auch so wenige.
Ja, aber es wird ja, denke ich mal, immer wichtiger. Unsere Gesellschaft altert, die Osteoporose wird immer ein wichtigeres Thema. Und letzten Endes ja, glaube ich, auch was die Einschränkung der Lebensqualität angeht, wenn ich an Schmerzen, Knochenbrüche, Krankenhausaufenthalte denke, durchaus ein wichtiges Thema.
Genau, also wenn man sich die demografische Entwicklung in Deutschland anschaut, dann wird es ja bis 2035 etwa so sein, dass die Anzahl der Patienten, die über 70 sind, kontinuierlich zunehmen wird. Und so werden eben auch die Erkrankungen, die eben mit einem höheren Alter typischerweise auftreten, und da gehört die Osteoporose dazu, neben auch Herzinfarkt und Schlaganfall und anderen kardiovaskulären Erkrankungen. Die nehmen eben kontinuierlich zu, und da muss man eben vorbereitet sein. Und es geht eben darum auch, dass man eben zukünftige Knochenbrüche bei den älteren Patienten vermeidet. Deswegen ist nicht nur die Therapie der Osteoporose nach einem Knochenbruch wichtig, die sogenannte Sekundärprävention, sondern eben auch, dass die Patienten eben bevor der Knochenbruch auftritt schon einmal eine Vorsorgeuntersuchung absolvieren, ähnlich wie man das ja auch mit der Darmspiegelung macht. Oder es gibt ja auch viele Patienten, die eben so eine kardiovaskuläre Risikountersuchung machen, also den Check-up sozusagen, ob das Herz und so in Ordnung ist, dass man das eben auch mit dem Knochen macht, weil die Folgen sehr wirklich gravierend sind für die Patienten. Etwa ein Drittel der Patienten oder etwa 20% versterben innerhalb eines Jahres, und ein Drittel der Patienten sind dauerhaft auf Hilfsmittel angewiesen, können also nicht mehr sich so bewegen wie vorher. Und insofern hat die Osteoporose und insbesondere die Knochenbrüche der Osteoporose einen hohen Stellenwert, zum einen für die Gesellschaft, weil es eben große Kosten verursacht, und natürlich für das Individuum ist es natürlich eine absolute Katastrophe, wenn man nicht mehr alleine leben kann und dauerhaft auf Hilfe angewiesen ist.
Wer es noch nicht gemerkt hat, heute ist das Thema Osteoporose. Das war jetzt nicht ganz so schwer rauszukriegen.
Das war ein Quiz. Ja. Ja.
Aber fangen wir was also im Volksmund heißt es ja Knochenkrankheit, aber was ist die Osteoporose denn eigentlich? Genau. Also jetzt mal für medizinische Laien, was habe ich mir darunter vorzustellen?
Ja, also das heißt ja nicht Knochenkrankheit, sondern Knochenschwund. Also man muss sich das so vorstellen, dass bis etwa 30 Jahren die Knochenmasse zunimmt. Das heißt, es wird bis zum 30. Lebensjahr immer mehr Knochen aufgebaut, als abgebaut wird. Und es ist zum einen mal die Knochenmasse, die zunimmt. Aber natürlich ist auch die Architektur ganz wichtig, weil der Knochen ist ja nicht so ein Stück Stein, sondern der Knochen ist ja hat ein feines wie ein Gebälk innen drin. Und diese sogenannten Trabekel, die haben eben eine ganz besondere mechanische Funktion auch. Es geht also nicht nur um die Knochenmasse, sondern es geht auch um die Knochenarchitektur. Und die wird immer stabiler und immer mehr bis zum 30. Lebensjahr. Also so wie ein Fachwerkhaus. Die Wand vom Fachwerkhaus wird immer dicker. Es werden immer mehr Streben reingesetzt und die Streben sind auch von guter Qualität. Und dann ab dem 30. Lebensjahr, also man spricht von so einer sogenannten Peak Muscle und Peak Bone Mass. Also sie haben auch die meiste Muskulatur mit etwa 30 Jahren, beginnt der Abbau. Und der Abbau kann durch gewisse Dinge beschleunigt werden. Und das ist insbesondere die Menopause bei der Frau. Also die letzte Regelblutung, und mit der letzten Regelblutung, wenn die Blutung dann aussetzt, da ist im Allgemeinen ein Abfall des Östrogenspiegels im Blut verbunden. Und das Östrogen, das hat nicht nur eine Wirkung auf Reproduktion und Fortpflanzung, sondern eben auch auf den Knochen. Und das Östrogen ist ein sogenanntes knochenschonendes Hormon, weil das Östrogen die knochenabbauenden Zellen blockiert. Und wir haben ja zwei Typen von Zellen, einmal knochenaufbauende Zellen und einmal knochenabbauende Zellen. Ich sage immer, das ist so wie ein Knochenkonto. Es wird eingezahlt und abgehoben. Und bis zum 30. Lebensjahr wird eben mehr eingezahlt als abgehoben. Und dann wird eben mehr abgehoben, als eingezahlt wird. Und das führt eben dazu, dass das Knochenkonto immer weniger wird. Und ab einem gewissen Kontostand sozusagen spricht man dann von einer Osteoporose. Und das wird eben durch eine Knochendichte-Messung festgelegt. Und dann sagt man, wenn ein gewisser niedriger Stand, mit minus 2,5 ist das festgelegt, der T-Wert, wenn das erreicht ist, dann spricht man von einer Osteoporose.
Ab 30 sind wir ja alle, die hier sind, knapp drüber.
Ja, ganz, ganz knapp.
Ganz knapp.
Drei hier.
Ja. Jetzt sprechen wir ja alle immer über Longevity.
Genau.
Was würden Sie empfehlen? Soll ich ab 30?
Langlebigkeit, ja. Also es gibt ja gute Untersuchungen, was körperliches Training anbelangt. Und da muss man allerspätestens mit 40 intensiv beginnen. Und dann kann man 20 Jahre lang 40 sein. Das heißt, die Kurve kann man dann ganz, ganz flach machen, aber man muss wirklich häufig trainieren. Und da sind wir schon bei einem Punkt. Körperliches Training ist sehr wichtig für den Knochen, weil eben die Muskulaturen der Knochen, die sind eine Einheit, und der Knochen wird auch nur stimuliert, wenn er belastet wird. Da gibt's gute Untersuchungen, haben sich Freiwillige 2-3 Wochen ins Bett gelegt, und dann hat man geguckt, was passiert mit dem Knochen und der Knochendichte. Das ist bei Astronauten ja ähnlich. Und dann sieht man eben, wenn es nicht belastet wird, dann wird der Knochen abgebaut. Das heißt, Belastung des Knochens ist extrem wichtig. Und man muss jetzt immer die Frage, ja, wie oft muss ich denn trainieren? Da gibt es auch große Untersuchungen, die zeigen, dass man mindestens zweimal die Woche trainieren muss. Also unter zweimal die Woche ist kein wesentlicher Effekt.
Das heißt also, die reine Vitamin-D-Therapie, die ja häufig oder vor ein paar Jahren ja auch relativ gut promoted worden ist und auch viel durch die Presse gegangen ist, bringt alleine nichts?
Nee, Vitamin D ist ja, wie man sagt, ich sage immer zu den Patienten, das ist so wie viel draußen sein und viel Sonne und so, aber wir machen ja unser Körper stellt ja das Vitamin D praktisch, wird ja in der Haut durch die Sonneneinstrahlung gebildet. Und wir hier in unseren Breiten sind aber viel zu selten der Sonne ausgesetzt. Und wenn wir uns der Sonne aussetzen, dann aus Angst, aus berechtigter Sorge vor der UV-Einstrahlung wird ja immer dann eine Sonnencreme aufgetragen oder zum Teil ein Sonnenblocker. Und um eine ausreichende Menge an Vitamin D zu bilden, muss ich praktisch mein Dekolleté und die beiden Arme und das Gesicht 45 Minuten am Tag der Sonne aussetzen. Das hat man vielleicht in den Sommerferien, wenn man sich unbedingt bräunen will, damit es nachher gut ausschaut. Das tut es ja auch, aber sonst ist im übrigen Jahr nicht. Und ich habe mal eine Untersuchung gemacht hier bei Patienten, die im Stadtgebiet in Stuttgart wohnen, gesunde Patienten. Und da haben alle älteren Patienten einen Vitamin-D-Mangel. Also unabhängig von der Osteoporose kann man generell eine Vitamin-D-Substitution, also das Zuführen von Vitamin-D, empfehlen. Und dann wird immer gefragt, ja, wie viel soll ich denn nehmen? Die internationalen Empfehlungen sind 1500 Einheiten am Tag. Oder ganz gut kann man sich's merken, die sogenannte Tausender-Regel. Das heißt, ich brauche am Tag 1000 Einheiten Vitamin-D und ich sollte 1000 Milligramm Calcium zu mir nehmen. Calcium muss man nicht als Tablette zu sich nehmen, am besten nur über die Nahrung. Calciumreiches Mineralwasser, Milchprodukte, Käse und so weiter. Aber Vitamin D, das muss man in Tablettenform zu sich nehmen. Das gibt es im Reformhaus.
Großen Handelsanbietern gibt es die auch.
Genau, genau.
Ich würde noch mal kurz auf den Sport zurückkommen. Ist es da quasi dann egal, ob ich Ausdauersport mache oder ist Kraftsport besser?
Gute Frage.
Ich habe meine Momente. Ne?
Ja, gute Frage. Also wichtig ist beim Knochen, dass er unter Belastung gesetzt wird. Und unter Belastung wird der Knochen eigentlich nur gesetzt beim Krafttraining. Ja, Ausdauersport ist gut. Ausdauersport ist gut für die kardiovaskuläre System, also Herz-Kreislauf. Aber für den Knochen ist Kraftsport wichtig. Und es ist eigentlich das Wichtigste, was man machen sollte für den Knochen, Kraftsport. Zum Beispiel, was auch geht, ist, wenn man zügig läuft. Wandern ist auch nicht schlecht. Man muss also nicht unbedingt ins Studio gehen, wenn man viel läuft, zum Beispiel auch mit Nordic Walking Stöcken und es zügig tut, dann wird der Knochen da auch unter Belastung gesetzt. Was jetzt nicht so förderlich ist für den Knochen, ist zum Beispiel Aquagymnastik oder solche Sachen. Viele Patienten fragen auch, ja, wie sieht es denn mit Rüttelplatten aus? Es gibt da so Rüttelplatten. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, die hat man ja auch in der Luft- und Raumfahrttechnik, habe ich ja vorhin schon gesagt, hat man für die Astronauten solche Rüttelplatten in die Raumschiffe gemacht, und um den Muskelabbau und auch dem Knochenabbau vorzubeugen. Und diese Rüttelplatten, die können das auch unterstützen. Aber alleine sich eine halbe Stunde pro Tag auf die Rüttelplatte zu stellen, ist sicherlich nicht zielführend.
Klingt auch langweilig, ehrlich gesagt.
Ja, aber ist sehr anstrengend, also wenn man da mal draufsteht. Also,
okay. Ja. Okay, und ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, aber nur noch, wie lange sollte man das, also zweimal pro Woche Sport, aber wie lange? So eine Stunde, Dreiviertelstunde?
Ja, man sollte, das nageln Sie mich nicht fest, aber etwa auf 120 Aktivitätsminuten in der Woche kommen. Also nur 5 Minuten irgendwas zu machen, das ist sicherlich nicht gut. Man muss auch nicht 3 Stunden jedes Mal, wenn man Sport macht, das machen. Aber so insgesamt etwa auf 2 Stunden sollte man dann schon kommen.
Ja, und so, also auch also so Fahrradfahren, also wenn ich sage, ich gehe jetzt am Wochenende 3 Stunden Fahrrad fahren, das ist wahrscheinlich von der Knochenbelastung her.
Für den Knochen ist es den Knochen ist es natürlich keine nennenswerte Belastung, klar, aber es ist natürlich Ausdauersport fürs Herz-Kreislauf-System ist natürlich sehr gut. Also man sollte natürlich versuchen, eine Mischung aus Ausdauer und Kraftsport zu machen. Und das Allerwichtigste ist, dass es Spaß macht. Also das macht keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt Kraftsport machen und ich gehe jetzt ins Studio. Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, aber ich mache es halt. Weil wenn man das so anfängt, dann ist praktisch vorprogrammiert, dass man irgendwann nur noch den Beitrag bezahlt und nicht mehr das Studio nützt.
Das ist richtig. Es gibt wahrscheinlich auch Studien, die Neuzulassung oder die Neueinschreibung in Fitnessstudios am Neujahrstag mal bewertet haben.
Aber wenn Sie sagen, Ernährung ist auch noch ein wichtiges Thema, Sie haben eben Milch und Käseprodukte angesprochen. Ja. Milch alleine ist aber nicht gesund bzw. reicht nicht aus? Oder wenn ich sage, ich trinke jeden Tag einen Liter Milch, abgesehen vom Fettgehalt der Milch, wäre das ausreichende Kalziumzufuhr?
In einem Liter Milch, wie viel Milligramm Kalzium sind, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht beantworten, aber wo sicherlich mehr Kalzium drin ist, ist im Mineralwasser. Und das Tolle beim Mineralwasser ist auch, dass es auf dem Etikett draufsteht. Mhm. Also da muss man jetzt nicht Ernährungswissenschaftler sein, da schaut man einfach aufs Etikett und es gibt Mineralwasser, die haben sehr, sehr viel Kalzium, also zum Beispiel 300-400 Milligramm. Und wenn man da einen Liter davon trinkt am Tag und dann noch Milchprodukte zu sich nimmt, dann hat man die Kalziumzufuhr auch abgedeckt. Und wie gesagt, Kalziumzufuhr sollte über die Nahrung sichergestellt sein. Man sollte es nicht mit Tabletten machen.
Ja? Das heißt auch mit.
Nur wenn natürlich, es gibt ja Patienten und Patientinnen, die sich jetzt nicht vollwertig ernähren können, zum Beispiel Patienten mit Laktoseintoleranz, die keine Milchprodukte zu sich nehmen, oder Patienten, bei denen eine besondere Knochenaufbaubehandlung, da kommen wir ja nachher noch drauf, durchgeführt wird, die müssen Kalzium zuführen, 500 bis 1000 Milligramm am Tag. Da macht es Sinn.
Das heißt, auch Veganer können sich kalziumreich ernähren durch Trinkwasser mit entsprechendem Gehalt?
Ja, auch Veganer
auch können Veganer. Das. Ja, genau. Das glaube ich bei unseren Hörerschaften.
Ja, natürlich, klar. Also es ist, auch wenn man sich vegan ernährt, kann man natürlich ausreichend Kalzium oder nicht kann man, sondern muss und sollte man ausreichend Kalzium zu sich nehmen. Ja.
Bevor wir jetzt zu der spezifischen Osteoporose-Therapie kommen, jetzt hört uns jemand und sagt, ja, ich bin Mitte 30 oder 40, Frau, haben hohes Risiko, eine Osteoporose zu entwickeln. Was raten Sie jemandem? Raten Sie?
Also jetzt nur mal die Frage, wie alt ist sie, 30 oder 40? Das ist ja auch noch sehr jung. Aber ja, klar, ich meine, wie kommt die Patientin jetzt dazu zu sagen, ich habe ein hohes Risiko, eine Osteoporose zu entwickeln? Sicherlich, weil die Großmutter oder die Mutter vielleicht schon osteoporotische Frakturen gehabt hat. Und man sollte natürlich, das sind die sogenannten Basismaßnahmen, das, was ich schon gesagt habe, kalziumreiche Ernährung, Vitamin-D-Substitution, körperliche Aktivität, und man sollte natürlich vor allem gewisse Dinge meiden. Das sind zum Beispiel so koffeinhaltige Süßgetränke, weil die entziehen nämlich Kalzium, ja, und natürlich Rauchen ist auch nicht gut und nur moderater Alkoholkonsum, ja. Und das sind eigentlich schon mal die Vorsichtsmaßnahmen. Generell muss man sagen, eine ausgewogene Ernährung. Also man muss sich jetzt nicht sklavisch irgendwie an was halten und man kann auch durchaus Spaß haben. Das bedeutet nicht, dass man jetzt sich sehr ungesund ernährt. Und dann, wenn natürlich eine familiäre Belastung vorliegt, dann sollte man entsprechend früh dann eine Knochendichtemessung durchführen. Und bei Frauen empfehle ich das dann typischerweise nach der Menopause. Generell sollten alle Frauen ab 70 die Knochengesundheit sich überprüfen lassen.
Und gibt es auch, also Osteoporose wird ja schon, ist ja jetzt auch im Gespräch, hat sich ja ein bisschen rauskristallisiert, ist ja schon eher eine Erkrankung der älteren Menschen, sage ich mal. Aber gibt es das auch bei Jungen oder gibt es da Warnsignale?
Ja,
okay,
genau,
oder?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Aber es gibt natürlich Osteoporose auch bei Jungen. Es gibt ja gewisse Medikamente, die sehr effektiv sind in der Behandlung von gewissen Erkrankungen. Zum Beispiel Cortison ist eins dieser ganz effektiven Medikamente. Und wenn man eben hohe Dosen Cortison, zum Beispiel bei einer rheumatoiden Arthritis, also bei einer Rheuma-Erkrankung, also Autoimmun, nicht Gelenkrheumatismus, sondern rheumatoiden Arthritis, da muss man ja mit Cortison häufig behandeln. Und Cortison führt zu einer Osteoporose, also Cortison führt zu einem Knochenschwund. Und Patienten, die diese Medikamente bekommen, die sollten entsprechend früher die Knochengesundheit oder die Knochendichte überprüfen lassen.
Und gibt es dann irgendwie, sage ich mal so, Frühwarnsymptome, die eventuell auf eine Osteoporose lassen? Dass das ich sage so, mir tut genau, da nach dem Sport jetzt irgendwie einmal zu lange quasi der Bizeps weh oder
genau,
der
genau, das
oder?
Ist eben gerade das Problem. Ähnlich wie beim Herzinfarkt ist es auch wie bei der Osteoporose. Man hat eigentlich keine Symptome. Das Symptom der Osteoporose ist der Knochenbruch. Und da ist es dann meistens schon zu spät. Dann, klar, da muss man den Knochenbruch behandeln und dann eben medikamentös die Osteoporose. Aber dann ist die Komplikation der Erkrankung praktisch schon eingetreten. Ähnlich wie bei der sogenannten koronaren Herzerkrankung, da ist die Komplikation ja auch der Herzinfarkt. Und da merkt man im Allgemeinen vorher eben auch nichts, wenn sich das dann langsam entwickelt.
Aber es gibt kein anerkanntes Vorsorgeprogramm, so wie es bei Mama-CA oder Prostata-CA
gibt? Nee, nein, Vorsorgeprogramm gibt es nicht. Es gibt eben halt die M. Also es gibt kein Vorsorgeprogramm in dem Sinne wie beim Brustkrebs, dass alle Frauen ab einem gewissen Alter regelmäßig eine Mammographie durchführen. Bei der Osteoporose ist es so, dass es empfohlen wird, dass alle Frauen ab 70 eine Knochendichte-Messung machen sollten, die Männer ab 80 und generell, dass jeder Knochenbruch ab 5. Also da sollte man abklären, ob eine Osteoporose vorliegt. Und das ist jetzt gar nicht so kompliziert. Das hängt dann mit dem Verletzungsmechanismus zusammen. Und wenn man typischerweise über den Teppich stolpert zu Hause, das ist in Englisch ein sogenannter Ground Level Fall, also der Sturz auf Ebene Erde, und man bricht sich dann was, das ist jetzt kein besonders starkes Trauma. Oder auch häufig ein inadäquates Trauma für einen Knochenbruch, dann muss man eben eine Knochendichte-Messung machen und das abklären, ob eine Osteoporose vorliegt.
Das heißt, wenn ich mit Mitte 50 vom Fahrrad falle und mir eine Rippe breche, würden Sie nicht sagen, ist das ein Hinweis auf eine Osteoporose? Nee.
Dann ist eher unwahrscheinlich.
Eher das adäquate Trauma dann sozusagen.
Genau, Fahrradsturz bei Ihnen ja in extrem hoher Geschwindigkeit sicherlich.
Ist leider nicht sogenanntes, mehr.
Sogenanntes adäquates Trauma, ja.
Okay, also schon eher dann so quasi nur zusammenfassend, also wenn man sich quasi dann, wenn man über den Teppich stolpert oder beim Fahrrad irgendwie direkt die Hüfte komplett bricht oder den Oberschenkel oder wirklich größere Knochen, das wäre dann was, wo man mal nachdenken
genau,
sollte.
Genau, insbesondere wenn man sich, es gibt sogenannte im Englischen, es ist definiert, das heißt Major Osteoporotic Fractures, also schwere osteoporotische Knochenbrüche, das sind typischerweise Brüche von den Oberschenkel, also das, was im Volksmund Hüftbruch genannt wird, Beckenbrüche, Wirbelsäule, Oberarm- und Unterarmbrüche. Wenn diese Brüche vorliegen, dann muss eigentlich eine Lampe angehen und dann muss man eben klären, ob eine Osteoporose vorliegt oder nicht. Weil die große Gefahr ist, man könnte ja sagen, okay, ja, es ist egal jetzt, aber die große Gefahr ist, dass wenn man bereits einen Knochenbruch gehabt hat, es wieder zu neuen Knochenbrüchen kommt. Und der größte Risikofaktor für die Entwicklung von osteoporotischen Knochenbrüchen ist, wenn eben schon mal ein osteoporotischer Knochenbruch vorgelegen hat. Und das Risiko, insbesondere in den ersten 1 bis 2 Jahren, ist um ein Vielfaches erhöht. Das heißt, zum Beispiel an der Wirbelsäule ist so, dass etwa 20% der Patienten in den nächsten 2 Jahren wieder osteoporotische Frakturen erleiden. Also das gilt es dann unbedingt zu vermeiden. Also der erste Bruch muss der letzte sein, ist die Devise.
Und kann ich dann quasi zum Hausarzt gehen oder gibt es dann auch spezielle also in der Medizin gibt es ja ganz viele Fachärzte oder Zusatzbezeichnungen, also wo kann ich mich hinwenden?
Genau. Also der erste Ansprechpartner ist natürlich der Hausarzt und oder der Orthopäde häufig ist ja diese knochendichte Messplatz, also der sogenannte DXA. Das ist ein Messgerät, wo mit ganz, ganz geringer Röntgenstrahlung die Knochendichte gemessen wird. Diese Geräte sind in erster Linie bei den Orthopäden. Das heißt also, wenn man einen Orthopäden hat, dann sollte man da hingehen und beim Orthopäden die Knochendichte überprüfen lassen. Und es ist nicht nur allein die Knochendichte, es sind auch gewisse Laboruntersuchungen notwendig, um eben eine andere Ursache der Osteoporose. Ich habe ja vorhin gesagt, okay, es gibt die Osteoporoseform, die einfach natürlich eintritt. Dadurch, dass das Östrogen weniger wird, wird eben mehr abgebaut, als aufgebaut wird. Vom Knochenkonto wird da abgehoben und irgendwann ist da so wenig drauf, dass der Knochen bricht. Aber es gibt auch andere Erkrankungen der Nebenschilddrüsen zum Beispiel oder wie gesagt eben gewisse Medikamente, die eben auch einen Knochenschwund verursachen können. Und das muss man eben auch abklären. Also es reicht nicht alleine aus, dass man eine Knochendichte-Messung macht, sondern man muss schon etwas Umfeldabklärung betreiben.
Und das macht quasi dann also ist das verbreitet, dass die Orthopäden das gerne machen?
Das ist verbreitet. Viele Orthopäden haben eine Knochendichte-Messeinrichtung und machen das auch natürlich regelmäßig und machen dann auch die Therapie.
Ja, super.
Und machen auch die weiteren Laborkontrollen, die Sie gerade ansprachen.
Machen dann auch die weiteren Laborkontrollen.
Also das heißt, ich muss mir keinen spezialisierten Osteologen unbedingt suchen.
Da muss man natürlich nicht unbedingt suchen, aber die Osteologen haben eben diesen Schwerpunkt der Knochenerkrankungen und es gibt manchmal etwas kompliziertere Fälle, insbesondere dann, wenn eine Knochenaufbaubehandlung wir kommen sicherlich nachher noch auf die Therapie, gemacht werden muss. Und es sind sogenannte intensivierte Therapien, Sequenzbehandlungen. Man fängt mit dem einen Medikament an und behandelt dann mit einem anderen Medikament weiter. Und wenn diese Behandlung eben angezeigt ist, kann man zum Osteologen gehen, wenn die Behandlung nicht beim Orthopäden durchgeführt werden kann.
Aber prinzipiell kann ich zu meinem Haus- und Hof-Orthopäden gehen und sagen, kannst du mal checken oder kannst du mal schauen.
Wie es ausschaut, ja.
Genau. Mhm. Okay. Jetzt haben Sie eben schon die Therapie angesprochen, über Calcium und Vitamin D hinaus gibt es natürlich Therapien, wenn die Osteoporose da ist und diagnostiziert worden ist. Können Sie mal kurz darstellen, was es da so
gibt? Also Calcium und Vitamin D, das ist wichtig zu betonen, das ist keine Therapie. Calcium und Vitamin D, das gehört zu den sogenannten Basismaßnahmen. Die Basismaßnahmen, haben wir eben vorhin schon gesagt, ist eben ausreichende Calcium- und Vitamin D-Zufuhr. Ja, da ist immer die Frage, soll ich auch Vitamin K nehmen oder Vitamin B12 oder so? Also das schadet nicht, wenn man Vitamin K nimmt, wobei es auch keine eindeutigen wissenschaftlichen Daten gibt, die eben zeigen, dass eben eine zusätzliche Vitamin-K-Einnahme das Gesamtergebnis verbessert. Aber wenn man Vitamin K zusätzlich nehmen möchte, dann kann man das gerne tun. Und neben eben Calcium und Vitamin D ist eben wichtig, dass man eben das, was wir vorhin auch gesagt haben, Kraftsport betreibt, also das Skelett unter Belastung setzt, auch durchlaufen, wie ich gerade gesagt habe, und eben sich mal so eben Genussgifte vermeidet, wie eben Rauchen und exzessiver Alkoholkonsum. Das sind die Basismaßnahmen, also das ist eigentlich gesunde Lebensführung. Und dann, wenn die Erkrankung aufgetreten ist, dann muss man sogenannte spezifische Behandlung machen. Und wir haben ja gesagt vorhin, es gibt eben einen großen Knochenkonto, es wird eingezahlt und abgehoben. Und so kann man eben auch die Therapie erklären. Es gibt praktisch Medikamente, die das Abheben verhindern, die blockieren praktisch den Abbau. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, wenn der Abbau eigentlich blockiert wird, wird dann der Knochen trotzdem mehr? Sie müssen sich vorstellen, es ist ja, der Knochen ist ja ein lebendes Organ. Und der Knochen wird ja die ganze Zeit auf- und abgebaut. Es ist so, dass Ihr gesamtes Skelettsystem in 9 Jahren in etwa einmal komplett ab- und wieder aufgebaut ist. Das heißt also, kein Knochen in Ihnen ist älter als etwa 9 oder 10 Jahre. Das bedeutet, dass dieser Knochenstoffwechsel, der findet so lange statt, wie man am Leben ist. Ja? Das bedeutet auch natürlich, im hohen Alter findet auch ein Knochenaufbau statt. Und wenn ich eben den Abbau hemme, dann aber der Knochenaufbau nicht gehemmt ist, dann kommt es zu einer Zunahme der Knochendichte. Und nicht nur zu einer Zunahme der Knochendichte, die man mit der Knochendichtemessung messen kann, sondern eben auch zu einer Verbesserung der Architektur. Und das ist ganz entscheidend. Häufig ist es so, dass die Knochendichte sich nicht wesentlich ändert und dann sind die Patienten häufig frustriert, was ich auch verstehen kann, weil man möchte ja Werte haben. Irgendwie letztes Jahr war so, jetzt dieses Jahr ist es so. Aber es verändert sich eben die Architektur und der Knochen wird dadurch wesentlich stabiler. Also im Fachwerkhaus werden jetzt noch neue Streben eingesetzt aus eben gutem Holz und so kann man sich das auch vorstellen beim Knochen. Und dann ist die Therapie auch erfolgreich. Also das sind die Medikamente, die den Knochenabbau hemmen. Und da gibt es eben eine große Medikamentenfamilie. Das sind die sogenannten Bisphosphonate. Das sind sehr gute Medikamente, die man schon seit mehreren Jahrzehnten kennt. Und auch kann man sehr, sehr gut einschätzen, auch die Wirkung. Und dann gibt es einen Antikörper, der heißt Denosumab, das Präparat hieß oder heißt Prolia, wobei es jetzt viele sogenannte Nachahmerpräparate gibt. Also und Denosumab hemmt auch den Knochenabbau. So, und typischerweise verwendet man die Medikamente, die den Knochenabbau hemmen, bei Patienten, die etwas leichtere Formen der Osteoporose haben. Wenn man jetzt eine schwere oder schwerste Form der Osteoporose hat, wir behandeln ja häufig Patienten, die haben schon 2, 3 Knochenbrüche, dann muss man eine sogenannte Knochenaufbaubehandlung machen. Das nennt sich eine sogenannte osteoanabole Behandlung. Und da gibt es eben Medikamente, die den Knochenaufbau stimulieren. Gibt es wieder einen Antikörper, der sogenannte heißt Romosuzumab, und eben 2 Medikamente, die sind dem körpereigenen Hormon, dem Parathormon, sehr verwandt, Teriparatid oder Baloparatid. Und diese Medikamente vermögen, den Knochen aufzubauen. Und es gibt große wissenschaftliche Untersuchungen, die eben zeigen, dass wenn man mit diesen Medikamenten schwerste Form von Osteoporose behandelt, man einen sehr guten Knochenaufbau und damit natürlich verbunden, und das ist das Wichtigste, eine Reduktion der Frakturhäufigkeit erzielen kann.
Haben die auch eine analgetische Kompetenz? Das heißt, man hat viele Patienten, die Osteoporose oder Frakturen hatten, haben ja Schmerzen.
Ja, und leider nicht. Also die Medikamente bauen den Knochen auf, aber es gibt einige Patienten, die sagen, dass unter dieser Knochenaufbaubehandlung, wenn die Knochenmasse zunimmt, fühlen sie sich stärker und kräftiger. Also das spüren, manche Patienten spüren das.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, brauchen wir für diese knochenaufbauende Behandlung tatsächlich dann ja wahrscheinlich eher mal einen Osteologen, der sich mit den neuen Medikamenten auskennt. Mhm. Und wenn ich neu sage, sind sie wahrscheinlich auch relativ teuer, die Medikamente.
Ja, wobei dadurch, wir haben gerade vorhin gesprochen über diese Nachahmerpräparate, die es jetzt bei dem Denosumab gibt, und Medikamente sind, das sind dann Medikamentenkosten, Therapiekosten von 200 Euro im Jahr. Also verglichen mit anderen Medikamenten.
Ein Scherz.
Aus der Nephrologie zum Beispiel ist das, oder Rheumatologie, sind die Medikamente günstig. Okay. Ja? Und insbesondere, wenn man in Relation dazu setzt, also wenn ich einen Knochenbruch und stationäre Behandlung vermeiden kann, stationäre Behandlung kostet ja schnell mal 10, 15, 20.000 Euro, da kann ich langen Patienten mit den Osteoporose-Medikamenten behandeln, wenn ich da nur einen Knochenbruch vermeiden kann.
Bisphosphonat kann aber auch der Hausarzt aufschreiben.
Ja, ja, na, selbstverständlich. Also die Bisphosphonate, die können ja oral, also als Tablette genommen werden, oder die Bisphosphonate, die können auch infundiert werden. Das ist dann auch ein bisschen davon abhängig, wie fortgeschritten die Osteoporose ist. Und wenn die Patienten keine Tabletten vertragen, dann kann man das mit den Medikamenten auch intravenös geben.
Kurz zusammengefasst, wenn uns jetzt ein Hausarzt oder ein Nicht-Osteologe zuhört, der sich tagtäglich damit beschäftigt, habe einen Patienten vor mir in der Sprechstunde sitzen, Frau 75, mal, sage ich mal, Unterarmfraktur gehabt und hat jetzt eine diagnostizierte Osteoporose in der DXA-Messung. Wie würden Sie ganz pragmatisch, würden Sie die behandeln?
Ja, da müssen wir dann erst noch schauen, ob die Laborwerte in Ordnung sind, insbesondere das Calcium, ob da keine Veränderung des Calciumhaushalts vorliegt durch irgendwie eine Erkrankung. Wie die Nierenfunktion ist, ist auch ganz wichtig. Aber wenn da alles in Ordnung ist, dann könnte man gut mit einer sogenannten Wochentablette die Behandlung beginnen. Und das müsste man dann, die Behandlung nach 1 oder 2 Jahren, dann nochmal überprüfen. Erstmal, ob die Behandlung weiter, die Patienten die Medikamente weiternehmen, ja, weil es gibt auch Fälle, da wird es einfach abgesetzt, ja, und dann auch, wie eben sich die Knochendichte entwickelt hat. Ja, und in Abhängigkeit davon dann eben weitermachen.
Und in welchem Abstand macht eine Kontrolle der Knochendichtemessung Sinn?
Ja, also eigentlich 24 Monate. Okay, kurzfristig, es bringt also nichts, wenn man nach 6 Monaten eine Knochendichte macht, weil man denkt, da ist was passiert.
reichen. Wir leben ja in einer Zeit, wo es jetzt auch Abnehmspritzen gibt, dass man nicht mehr viel machen muss, etc. Kleiner Seitenhieb zu Ozempic. Reicht es, wenn ich quasi nur die Medikamente nehme, oder sollte ich mich trotzdem noch betätigen?
Ja, das ist wieder eine sehr gute Frage. Es ist extrem wichtig, dass man sich auch bewegt, weil nur wenn man den Knochen unter Belastung setzt, dann kommt das im Knochen gibt es ganz spezielle Zellen, und diese Zellen, die können praktisch, das sind wie so Sensoren, die merken, wenn der Knochen unter Belastung gesetzt wird. Und wenn der Knochen belastet wird, dann senden diese Zellen Botenstoffe aus, die eben die knochenaufbauenden Zellen animieren, Knochen aufzubauen. Ja? Und das ist wichtig, weil wenn der Knochen nicht stimuliert wird, kommt es auch unter der Behandlung nicht zu einem nennenswerten Aufbau. Deswegen an der Bewegung und an Belastung vom Knochen, da führt kein Weg dran vorbei. Ja? Also nur die Tablette oder nur die Spritze nichts machen, ist nicht gut. Beim Ozempic ja auch. Bei Ozempic weiß man, wenn man das nimmt, dass eben viel Muskulatur abgebaut wird. Und das ist eben ganz, ganz arg wichtig, dass wenn ich die Abnehmspritze nehme, dass ich eben dann eben, da sind wir wieder beim Krafttraining, eben Krafttraining mache, weil für den Körper ist es einfacher, Muskulatur abzubauen als Fett. Und das ist eine große Herausforderung bei den Abnehmspritzen. Und das ist auch eine große Diskussion, wie viele der Patienten, die Abnehmspritzen nehmen, eben dann auch verfrüht eine Osteoporose entwickeln, eben aufgrund dieses muskelabbauenden Effekts.
Vielleicht kommt die Pharma ja aber auch auf die Idee, dann eine Kombinationsspritze anzubieten, ja, wo die anabolen.
Ja, aber nee, aber das gab es ja schon. Das gab's ja schon.
Meine Exit-Strategie.
Es gab ja schon Versuche mit Medikamenten, die eben einen Botenstoff, der für den Muskelabbau im Körper verantwortlich ist, diesen zu blockieren, weil man eben vermeiden wollte, im Alter, wir haben vorhin von der Muscle Bone Unit gesprochen, kommt es eben ja nicht nur zum Abbau des Knochens, sondern auch zum Abbau der Muskulatur. Und viele ältere Patienten, die haben ja so wenig Muskulatur, dass sie eben große Probleme haben, sich zu bewegen. Und da ist eben die Idee gewesen, dass man durch eine Spritze den Abbau verhindern kann. Aber das Problem ist, ähnlich wie bei der Osteoporose, diese Spritze, die funktioniert nur, wenn eben parallel dazu trainiert wird. Das ist ein ganz großes Thema. Also Spritze geht eben nur mit Training.
Ja, meine Oma hat immer zu sagen gepflegt, so die Medikamente können nur Krückstock sein, laufen müssen wir selber. Und ich glaube, das ist
unglaublich, ja. Die Oma, also die älteren Menschen haben ja eine ungeheure Lebensweisheit und eben viele Dinge, die man eben jetzt wissenschaftlich in ganz großen, komplizierten Studien nachweisen kann, haben eben die Omas schon vor 40 oder 50 Jahren gewusst. Ja, hat es dann immer ein bisschen belächelt. Ja, woher will die Omi denn das wissen? Die ist doch keine Wissenschaftlerin, die hat doch nicht Medizin studiert. Aber jetzt lacht sie sich ins Fäustchen.
Jetzt hört uns jemand zu, der sagt, haha, ich bin ein Käpsele, ich bin jetzt Mitte 50 und bevor ich eine Osteoporose kriege, nehme ich ab morgen ein Bisphosphonat.
Ja, okay, also sage ich mal erstmal so, es gibt eine sehr, sehr gute aktuelle Studie, die in einem ganz, ganz berühmten medizinischen Journal publiziert wurde. Da hat man unmittelbar nach der Menopause bei Frauen den eins dieser Bisphosphonate, sogenannten Zoledronat, infundiert. Und bereits eine Infusion vermag über Jahre die Knochendichte auf dem gleichen Niveau zu halten. Also so abwegig ist es nicht. Das ist in den USA gemacht worden, die Studie. In Deutschland ist es natürlich so, man kann natürlich nur mit Medikament behandeln, wenn auch eine sogenannte Behandlungsindikation vorliegt, also ein Grund zu behandeln. Ja. Insofern ist es natürlich schwierig, jetzt für das Käpsele, insbesondere wenn es ein Mann ist, ist es noch schwieriger, weil für einen Mann gibt es gar keine Daten. Das, was ich gerade gesagt habe mit der Knochendichte, gibt es nur für die Frau. Aber Sie haben nicht ganz Unrecht, wenn man jetzt aus Dänemark zum Beispiel, die Dänen, wir hören ja immer, dass da alles besser ist, auch das Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Aber die Dänen haben so eine große Datenbank und da kann man praktisch alle Patienten nachverfolgen, was für Medikamente die nehmen. Und da hat man mal geguckt, jetzt Patienten, die Osteoporose-Medikamente nehmen, gerade diese Bisphosphonate. Da heißt ja immer, ja, die machen ganz furchtbare Nebenwirkungen. So, da kann ich gleich noch was dazu sagen. Haben die denn noch andere Wirkungen, außer die Knochendichte zu verbessern? Und da hatten wir Studien gemacht an Zehntausenden von Patienten. Und dann sieht man eben, dass die Patienten, die eben Bisphosphonate nehmen, die haben wesentlich weniger Herzinfarkt und Schlaganfall. Und die Rate der Reduktion von Herzinfarkt und Schlaganfall ist praktisch 30%, also über 30%. Das heißt, Patienten, die die Medikamente nehmen, bekommen 30% seltener Herzinfarkt und Schlaganfall. Bedeutet, wenn man die Medikamente nimmt, dann macht man nicht nur, tut man nicht nur im Knochen was Gutes, sondern man lebt auch länger. Und es gibt auch Studien aus Neuseeland, da hat man das Frauen gegeben. Auch die hatten noch keine Osteoporose, die hatten so die Vorstufe der Osteoporose, eine Osteopenie. Und da konnte man nachweisen auch, dass die weniger Herzinfarkt und Schlaganfall haben, aber auch, dass die weniger bösartige Tumorerkrankungen haben und insbesondere weniger Brustkrebs. Das heißt, also ich, wenn ich Vorträge halte, sage ich immer so ein Viagra-Effekt, ja, weil Viagra ist ja auch ein Medikament. Ich glaube, alle Zuhörer wissen, für was es heutzutage im Allgemeinen genommen wird. Aber der Ursprung von Viagra war ja zur Behandlung einer Lungenerkrankung. Und erst als man hat praktisch diese positive Nebenwirkung von Viagra genützt, um damit jetzt was anderes
zu... Die alle nicht brauchen.
Und damit, genau, die natürlich, wir kennen ja auch niemand und so. Und fragen auch grundsätzlich nur von Freund, aber wie gesagt, und so ähnlich ist es bei den Medikamenten auch. Und diese positiven Nebenwirkungen, die sind ganz, ganz ausgeprägt. Ja? Insofern haben die Medikamente eben auch Wirkungen, die deutlich über den Knochen hinaus. Vielleicht noch ein Wort zu den Kiefernekrosen. Es war ja, jetzt ist, glaube ich, die Angst davor ein bisschen zurückgegangen, aber über Jahre eine große Sorge, weil die Medikamente, die den Knochenabbau hemmen, und das betrifft alle Medikamente, die den Knochenabbau hemmen, können prinzipiell Veränderungen am Kieferknochen verursachen, sogenannte Kiefernekrosen. Man weiß jetzt aber, es gibt da jetzt ganz oder sehr gute, auch aktuellere Untersuchungen, dass bei den Patienten, die Medikamente zur Behandlung einer Osteoporose bekommen, dass das Kiefernekrosenrisiko, also bei Patienten, die es zur Behandlung einer Osteoporose kriegen und die eben auch häufig zum Zahnarzt gehen und einen guten Zahnstatus haben, was ja eigentlich die meisten Patienten auch haben, weil viele gehen regelmäßig zur Prophylaxe und so, dass diese Kiefernekrosen, das ist eine absolute Rarität bei der Osteoporosebehandlung. Also und das ist jetzt glücklicherweise auch, ich sehe jetzt glücklicherweise immer weniger Patienten, die kommen mit einer großen Angst davor, weil es eben jetzt mittlerweile sehr, sehr gute Untersuchungen gibt, die eben zeigen, dass das eben von Infektionen im Mundraum abhängt. Und aber wenn man einem normalen, also wenn man im Mund keine, ich sage immer, wenn man die Zähne saniert sind, wenn man keine Baustellen im Mund hat und regelmäßig zum Zahnarzt geht, ist eigentlich das Kiefernekrosenrisiko extrem gering.
Ja. Das ist eine interessante Anmerkung, weil wir sehen es ja auch immer wieder, ich glaube, Sie ja im stationären Bereich auch, dass Patienten da sind, die eigentlich eine Osteoporose-Therapie bräuchten, aber sie wissen eben aufgrund der hochgradigen Pflegebedürftigkeit, werden die es im nächsten Dreivierteljahr nicht zum Zahnarzt schaffen. Wären Sie so mutig zu sagen, okay, wenn ich selber als Unfallchirurg oder als Internist reingucke und sage, ich sehe da jetzt nichts Größeres, wären Sie so mutig, den Bisphosphonat, sage ich mal, das Solendron
zu infundieren. Oft. Also ich denke, man muss abwägen, wie hoch ist die Frakturgefahr, und bei den Patienten, über die Sie sprechen, ist die Frakturgefahr extrem hoch. Und die Medikamente wirken ja relativ rasch, also sie wirken ja noch schon nach 6 Monaten. Und muss man natürlich dann mit den Angehörigen oder mit den Patienten besprechen, aber auf jeden Fall mit einer Therapie beginnen.
Eine Anmerkung noch zum
vorausgesetzt, ja.
Das liegt ja nur an dem Lazarettschiff vom Trump, das regelmäßig vorbeikommt.
Ja, genau. Aber also wie gesagt.
Ja, also eher mutiger behandeln, eher frühzeitiger
behandeln. Genau, eher mutig behandeln.
Nicht als Hausarzt zurückschrecken.
Genau. Also der Zahnarztbesuch soll nicht die Behandlung verzögern. Das ist ganz wichtig. Weil irgendwann gerät es dann in Vergessenheit und dann wird es nicht mehr gemacht.
Wir machen das ja auch immer ein bisschen, um Werbung für unser schönes Krankenhaus, das Marienhospital, ja, zu machen, natürlich, wo wir alle wahnsinnig gerne arbeiten, ja, jeden Tag. Und Sie auch. Wie lange sind Sie am Marienhospital?
Seit 2009.
Seit 2009. Ich war ganz begeistert, jetzt darf ich das Kompliment mal geben, als ich hier angefangen habe und als Nephrologe Konsil in der Unfallchirurgie gemacht habe, dass ich an solche Laborwerte wie Parathormon und eine Immunfixation und Plasmozytomdiagnostik nicht erinnern musste, sondern dass das in Ihrem Standardlabor drin ist. Das ist mal als ganz großes Kompliment, wie gut tatsächlich auf die Knochengesundheit und auch auf Differentialdiagnosen bei uns in der Abteilung oder bei Ihnen in der Abteilung bei uns im Haus geachtet wird. Wenn ich jetzt das gehört habe und sage, oh, ich habe so ein paar Patienten, da weiß ich nicht mehr, die sind mir zu heiß, mit dem Bisphosphonat komme ich nicht weiter, die haben jetzt schon die dritte BWK-Fraktur, ich hätte da gerne eine Expertenmeinung dazu. Wie kommt der Patient zu Ihnen?
Eben, wir haben ja glücklicherweise auch ein MVZ, ein sogenanntes medizinisches Versorgungszentrum, da kann man anrufen und dann kann man einen Termin ausmachen und wir haben bei uns sind zwei Osteologen, also eben Ärzte, die eine spezielle diese Zusatzausbildung haben, eine Kollegin von mir und ich, und einer von uns beiden sieht dann die Patienten.
Und nach Zuweisung dann vom Hausarzt, oder?
Ja, Zuweisung vom Hausarzt, oder man kann auch einfach so anrufen. Geht ja noch, im Gegensatz zu Dänemark, wo das sicherlich nicht geht. Mehr Primärarzt.
Und Sie waren ja zuletzt Vorsitzender des Osteologenkongresses?
Genau, des Osteologenkongresses in Frankfurt. Das ist jedes Jahr ein großer Kongress, der sich eben mit Knochenerkrankungen beschäftigt. Und das ist praktisch der Kongress für die Dachregion, also Österreich, Schweiz und Deutschland. Es war dieses Jahr in Frankfurt und es war sehr gut, weil natürlich auch bei der Osteoporose-Therapie ungeheuer viel Bewegung drin ist. Und es gibt sehr, sehr viele neue wissenschaftliche Untersuchungen, die es uns eben ermöglichen, die Therapie noch weiter zu verfeinern, insbesondere bei den schweren Fällen. Da gibt es jetzt gute Daten, die uns eben zeigen, welches Medikament wir bei welchem Fall am besten verwenden sollten und auch welche Medikamentenkombination wir verwenden sollten, weil bei den schweren Fällen werden ja häufig diese knochenaufbauenden Präparate, sogenannten osteoanabolen Medikamente, zuerst gegeben und dann in einem zweiten Schritt ein knochenabbauhemmendes, also ein sogenanntes antiresorptives Medikament. Und wenn man diese beiden Medikamente gut kombiniert, dann kann man eine sehr, sehr deutliche Steigerung der Knochendichte und Verbesserung der Situation für den Patienten erreichen. Und da gibt es eben tolle neue Daten und insofern ist das wirklich sehr interessant und es gibt immer wieder was Neues. Also es ist kein statisches Feld, wo seit 10 Jahren nichts mehr passiert ist.
Und glaube ich auch sehr interdisziplinär.
Ja, sehr interdisziplinär. Genau, das ist zum Beispiel auch das Schöne. Sie haben ja gerade gesagt, okay, mit den Nephrologen und so weiter und so fort. Und die Interdisziplinarität ist ja, das ist ja super, wenn man über den Tellerrand hinausschaut und wenn man dann gemeinsam mit anderen netten Kollegen den Patienten behandeln kann, weil wir haben ja einen, sage ich mal schon, einen ganzheitlichen Behandlungsansatz. Also wir wollen den ganzen Patienten behandeln und wir haben jetzt nicht irgendwie so die Brille, die nur auf den Knochen schaut, also nur auf die Platte oder die Gelenkprothese oder so, sondern wir sagen, wir behandeln den Patienten zusammen. Und dann kann man eben viele Sachen selber machen, so wie ich das gesagt habe, der Knochen ist das Organ des Orthopäden und Unfallchirurgen, aber gibt es natürlich auch viele Sachen, gerade wenn es Richtung Niere geht, dann braucht man einen sehr kompetenten Partner und den habe ich glücklicherweise hier im Marienhospital und das macht natürlich Spaß.
Ja, es macht auch unglaublich viel Spaß, hier bei uns zu arbeiten. Auch der Stefan hilft uns ja auch sehr weiter, was das angeht, so als letztes Familienmitglied, genau. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Was sind Nebenwirkungen?
Ja, genau. Also Nebenwirkungen, die häufigsten Nebenwirkungen sind so grippeähnliche Symptome. Das kann man sich auch so ein bisschen so erklären, dass natürlich der Knochen aufgebaut wird und diese Reaktion im Knochen, die spüren viele Patienten. Und das ist insbesondere bei den intravenösen Behandlungen so. Das sind Glieder- und Muskelschmerzen. Manche Patienten bekommen sogar Fieber, aber das geht dann alles nach 2-3 Tagen eigentlich wieder weg nach der Infusion. Es gibt eine sehr gute Methode, das zu vermeiden. Dann gibt man eben Cortison am Tag der Infusion und 2 Tage danach. Und das führt eben dazu, dass diese Beschwerden wesentlich schwächer auftreten. Ja. Das sind eigentlich die häufigsten Nebenwirkungen, über die Nekrosen haben wir schon gesprochen. Dann gibt es noch ganz, ganz seltene Nebenwirkungen. Das sind sogenannte atypische Knochenbrüche. Das ist, wenn die Behandlung über ganz, ganz lange Zeit durchgeführt wird, dann kann der Knochen so hart werden, dass er springt. Deswegen ist eben wichtig, dass man die Behandlung immer wieder kontrolliert, den Behandlungserfolg, und nicht einfach die Behandlung lebenslang fortsetzt. Also das ist jetzt keine Therapie, lebenslang jetzt eine Tablette und dann ist gut, sondern bei den Bisphosphonaten behandelt man so zwischen 3 und 6 Jahren oder in ganz schweren Fällen auch mal bis 10. Aber die anderen Medikamente, diese knochenaufbauenden Medikamente, mit denen behandelt man 1 Jahr oder 2 Jahren und dann wechselt man das Medikament. Also da muss man schon das immer wieder kontrollieren.
Also ja, kein Fire and Forget, sondern... Nee,
genau.
Okay. Gut. Stefan?
Wenn man es nochmal zusammenfasst, was sind so, sag ich mal, 3 Dinge, die Sie den Patienten oder den Menschen mitgeben wollen, wenn die jetzt an ihrer Knochengesundheit interessiert sind?
Also wenn man an der Knochengesundheit interessiert ist, dann diese Knochendichte-Messung, die ja bei den Orthopäden, bei fast allen Orthopäden mittlerweile durchgeführt wird, die muss häufig oder wird häufig selbst bezahlt. Und das sind also jetzt keine Unsummen, die kosten so zwischen 30 und 60 Euro, die Knochendichte-Messung. Manchmal, wenn noch zusätzliche Analysen gemacht werden, etwas teurer. Aber ich denke, das sollte es einem wert sein. Also in der Leitlinie ist es so, dass jede Frau ab 70 und jeder Mann ab 80 sollte das machen, aber ich persönlich würde Frauen ab der Menopause, das ist meistens so Mitte 50, Anfang Mitte 50 empfehlen, einmal die Knochengesundheit überprüfen zu lassen. Da nimmt man nur einmal Blut ab, macht eine Knochendichte-Messung und dann weiß man, wie der Stand ist. Und dann dann hat man das schon mal überprüft und dann kann man je nachdem, wie die Knochendichte ist, in 2, 3, 4, 5 Jahren das dann nochmal überprüfen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann natürlich nach einem Knochenbruch. Also nach einem Knochenbruch, ab 50, sollte man auf jeden Fall das auch abklären. Das ist meine. Und das Allerwichtigste ist eben, dass Osteoporose ins Bewusstsein der Bevölkerung noch so ein bisschen mehr rückt. Wir haben alle sprechen von Herzinfarkt und Schlaganfall, aber osteoporotische Knochenbrüche, es gibt 3-mal mehr osteoporotische Knochenbrüche als Herzinfarkt und Schlaganfall. Also das ist ein zahlenmäßig größeres Thema. Und dass man eben in der Vorsorge jetzt den Darm mit der Koloskopie und Gastroskopie und dann eben auch an den Knochen denkt.
Und ich glaube auch die Lebensqualitätseinschränkungen nach einem osteoporotisch bedingten Knochenbruch sind sicherlich auch nicht kleiner als jetzt nach einem Herzinfarkt.
Nein, ganz im Gegenteil. Also es gibt sehr gute Untersuchungen, die zeigen, dass eben zum Beispiel nach Hüftfrakturen der Verlust an Lebensjahren ähnlich ist wie bei der Demenz. Also die Lebenseinschränkungen, die Behinderung, die ist enorm. Und das ist wichtig, dass man das auch weiß.
Was tun Sie für Ihre Knochengesundheit?
Kraftsport. Ja, klar. Also ich treibe viel Sport. Wie gesagt, also das, was ich vorhin gesagt habe, Mischung aus Kraftsport und Ausdauertraining, das mache ich auch bei mir selber. Und ich versuche natürlich deutlich über 2-mal in der Woche das zu machen. Weil das ist wirklich auch ganz wichtig, dass man weiß, okay, ich muss mindestens 2-mal die Woche trainieren. Und nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, es muss Spaß machen. Das ist sehr wichtig, weil alles andere macht man nicht auf Dauer.
Definitiv. Ja, wissen wir, glaube ich, aus eigenen Anschauungen sehr gut. Zum Abschluss haben wir immer die berühmte Frage: Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Welche 3 Dinge? Wahrscheinlich kein Bisphosphonat.
Welche 3 Dinge ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde? Hey, das ist jetzt schade, dass ich nicht vorher gewusst hätte, hätte ich mich vorbereiten können. Also was würde ich mitnehmen auf eine einsame Insel? Wahrscheinlich ein Satellitentelefon. Das ist das Erste, was ich mitnehmen würde.
Aber es wäre doch mal schön für Sie, nicht erreichbar zu sein, oder?
Ein Satellitentelefon. Oh, Gottes Willen, ein gutes Buch vielleicht. Satellitentelefon, gutes Buch und eine Angel, dass ich irgendwie mal da einen Fisch rausholen kann.
Tipp ist immer für den häuslichen Frieden zu sagen, meine Ehefrau. Aber das habe ich jetzt
nicht gesagt. Ja, aber ich habe gedacht, das war jetzt so ein Robinson Crusoe-Setting. Okay. Ja.
Sehr gut. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Wenn Fragen da sind über die normalen Kanäle, bitte an uns wenden. Ihr habt gehört, man kann auch bei Herrn Professor Lina direkt einen Termin vereinbaren, wenn es Probleme gibt. Wenn Fragen zum Thema Knochengesundheit auftauchen, gerne den Orthopäden, Hausarzt ansprechen. Wir freuen uns, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn Ideen da sind, meldet euch und empfehlt uns weiter. Vielen Dank, Herr Professor Lina, für die Zeit vor allen Dingen, die Sie und für die vielen interessanten Informationen und alles Gute für den weiteren Berufsweg.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.